So, also noch einmal einen schönen guten Morgen. Ich bin sehr gerne hergekommen, freue mich. Es ist Advent, freue dich Welt. Und deshalb freuen wir uns ja, weil die Erlösung nicht nur genaht ist, sondern sogar schon angekommen ist in Jesus. Und ich möchte euch jetzt noch zwei, drei Lesungen noch vorlesen, die auch noch in diesen selben Zusammenhang gehören. Zuerst habe ich ja vorgelesen Genesis und jetzt kommt aus Jesaja, Kapitel 9. Paar Verse. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Throne Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Der Herr hat ein Wort gesandt wie Jakob und es ist in Israel niedergefallen. Jesaja 11. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamme Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn, wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Man wird nirgends Sünde tun, noch Frevel auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Und jetzt kommt der allerschönste Text. Das ist jetzt sozusagen der Glanzpunkt, der Höhepunkt der ganzen Entwicklung. Lukas 1, 26 bis 35. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Erbarmen wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll denn das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Also, ich bete kurz. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkündige. Danke, lieber Vater, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass wir so eine wunderbare Botschaft haben von deinem Ankommen in dieser Welt und von dieser großartigen Revolution von dir her und nicht von unten her. Wir danken dir, dass wir aus dieser Gnade und aus diesem Erbarmen heute leben dürfen. Sei du mit uns, hilf uns jetzt, wenn wir auf dein Wort hören. Schenk uns Einsicht, schenk uns Gnade, schenk uns Liebe, schenk uns deinen Heiligen Geist. Durch Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland. Amen. So, ihr lieben Leute, nach so wunderbaren Liedern, die wir gesungen haben, muss ich mal das hier wegtun, das ist ein Stellage. Aber es war wunderbar heute Morgen, der Thomas hat mir angerufen und da war ich also im Bett und hatte das Gehör nicht an Und dann habe ich fast nicht gehört und habe gesagt, muss ich noch schon warten, ich muss mich erst einrichten mit meinem Gehör. Und nachher haben wir uns blendend verstanden. Das war super. Ja, also da kann man ja auch dankbar sein dafür. So, ich habe einen ganz kurzen Input. Und zwar möchte ich mich zurückbeziehen auf die Ankündigung bei der Maria. Ach, das ist ja ein wunderbarer Text. Und ich habe mich da wie drauf gestürzt. Da heißt es ja, einerseits, also Entschuldigung, wenn ich so fröhlich bin, aber es ist einfach so schön, was man hier lesen. Da heißt doch tatsächlich, er wird König sein in Ewigkeit und sein Erbarmen wird kein Ende haben. Wie soll das zugehen? Und dann sagt sie, ja, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Sieh, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, was du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Also so eine kleine Nebenbemerkung, bevor ich meine vier Punkte mache. Meine kleine Nebenbemerkung. Heute Morgen bin ich wieder auf den Laufgang. Ich will dir noch ein bisschen was erzählen. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich von jetzt ab noch ganz klarer immer wieder zum Herrn sagen. Siehe, ich bin des Herrn Knecht. Siehe, ich bin des Herrn Knecht. Andere sagen, siehe, ich bin des Knechts Sklavin oder Magd. Mir geschehe, was du sagst. Das ist mir ganz wichtig für mich, dass das zusammengehört. Ich bin des Herrn Knecht. Ich gehöre ihm. Ich bin sein Eigentum in Zeit und Ewigkeit. Und das bedeutet, mir geschehe, was dein Wille ist, was du gesagt hast. Nicht, was du mir tun sollst, sondern was du mit mir machen möchtest. Ja. Also das ist mir ganz wichtig. Ich bin des Herrn Knecht. Mir geschehe nach deinem Willen, nach deinem Wort. Das scheint mir das große Geheimnis, dass alles möglich ist im Haus des Herrn. So, das war eine kleine Vorbemerkung. Und jetzt also zu dieser ganzen Sache mit dem ewigen Erbarmen. Ja. Da heißt es ja, dass sein Erbarmen wird kein Ende haben. Mein erster Punkt. Vor wenigen Jahren habe ich in Lenzburg Gefangene betreut mit Studenten vom TDS. Und dann kam Weihnachten. Ja, wie feiern wir denn Weihnachten mit diesen Leuten? Die haben ja vom Evangelium kein großes Verständnis. Und was macht Weihnachten? Was soll man mit dem anfangen? Und dann war das Team, hat sich entschieden, wir tun die Kreuzigung vorlesen. Und dann haben wir also da das Sportdingsbums da, das Gymnasium, wo man Sport treibt, haben wir dann verkleidet mit Plastiksache, dass es ein bisschen recht aussieht, hat wunderbar ausgesehen mit Lichtern. Und das ist ein unvergessliches Erlebnis. Und die Gefangenen mussten sich anmelden, man hat also sonst nicht kommen dürfen, musste aus der Zelle raus. Und das ist mir also unglaublich, das ist die Erinnerung, ist gewaltig. Also ich habe am Anfang eine Erinnerung und ganz am Schluss eine andere Erinnerung, die ist gegenwärtig. Und diese Erinnerung am Anfang ist sowas beeindruckend. Ich kann mal sogar meine Brille runter tun. Brauche ich ja gar nicht. So, das ist einfacher. Darf ich hierher stehen. Dann haben wir also die Kreuzigungsgeschichte, die ganze Geschichte vorgelesen. Und dann kommt die Szene, wo er seinen Verbrechern aus seiner Barmherzigkeit heraus ihre Schuld vergibt. Und es ist unvergesslich, wie einer, ein Nigerianer, das waren alles englischsprachige, also Ausländer, wo da die waren damals in Lenzburg noch zusammengesammelt. Dann sprang er auf und hat zu seinen Kollegen gesagt, can you hear it? Er war ein Verbrecher, er hat mit Verbrechern am Kreuz gehangen und hat seinen eigenen Mördern, die ihn umgebracht haben, denen hat er vergeben. Habt ihr das gehört? Ist das wahr? Das war sowas von einer großen Unruhe. Es ist ja unglaublich, dass sowas passieren kann. Einmal, dass er zwischen zwei Verbrecher aufgehängt wird und dass er nachher denen, die ihn umgebracht haben, seinen Mördern, schlimmste Strafe, denen vergibt er. Ich habe nie das so erlebt, wie das Erbarmen Gottes, die Barmherzigkeit Gottes so tief in das Menschenleben von diesen Menschen eingedrungen ist, wie in diesem Moment. Wir waren völlig perplex, das ist das Mindeste, was ich sagen kann. Und es hat ungeheure gute Gespräche anschließend ausgelöst. Das ist Jesus, eine Ausgeburt von Barmherzigkeit, das gibt's doch nicht. Sie selber waren nie barmherzig, ihnen ist nie Barmherzigkeit widerfahren. Immer mussten sie nur bezahlen und sehr viele von ihnen ungerecht. Sehr viele waren Opfer. Die sind einfach Verbrecher geworden, weil sie Böses erlebt haben und so weiter und so fort. Und da kommt diese Gestalt. Das ist mein erster Punkt. Wir sollen unglaublich dankbar sein, dass dieser Jesus die Ausgeburt von Erbarmen ist. Das ist unglaublich. Erbarmen und nur Erbarmen. Und da bin ich schon beim zweiten Punkt. Es sind jetzt Sachen, wo ihr euch erinnern könnt. Das zweite ist natürlich die berühmte Geschichte vom verlorenen Sohn. Wieder nur das eine in Erinnerung. Lukas 15. Als er ihn aus der Ferne sah, da rannte dieser Patriarch, und das steht für Gott, da rannte er ihm entgegen und fiel ihm um den Hals. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin dankbar, dass ich noch so ein Kind bin. Das berührt mich so. Ich will nicht sagen, ich komme gerade in Tränen, aber es berührt mich unglaublich. Wenn das stimmt, dass so Gott ist wie in diesem Gleichnis, dann habe ich armer Knopf, reale Chance, dass ich in der Ewigkeit mit dem Vater bin. Ich sehe mich als so einer. Natürlich habe ich niemanden umgebracht. Natürlich war ich nicht so ein böser Mensch. Aber was sind wir doch immer wieder Sünder? Hätten wir eine Chance, in die Gegenwart von Gott zu kommen? Also, Gott, der Barmherzige, der Mitleid hat und so weiter. Das ist bereits schon mein zweiter Punkt. Ich möchte euch einfach die Freude weitergeben, die ich erlebe, wenn ich solche Geschichten von Jesus lese. Es ist mir immer ganz wichtig, dass ich bei Jesus anfange. Ich könnte auch irgendwie eine Geschichte aufzeigen vom Alten Testament her, aber im Alten Testament war die Erwartung, es kommt die Erlösung. Und das Schicksal von Genesis 1, 2, 3 ist nicht ein ewiges Schicksal, sondern es kommt ein Erlöser. Erlöser von Schuld und Sünde. Und das ist nur möglich, wenn das Erbarmen unendlich groß ist. Es ist die große Revolution von oben. Es ist die große Revolution aus der Welt Gottes. Es ist keine Revolution von unten. Es ist keine Revolution im politischen Bereich. Es ist nicht einmal in der Sozialdiakonie. Es ist die unglaubliche göttliche Revolution von oben, wo die Welt total verändert hat, in der wir heute leben. Viele Beispiele könnte man bringen. Aber das ist mir ganz wichtig. Das ist keine Revolution in dem Sinn, dass Menschen ein bisschen barmherziger geworden sind. Ein bisschen humaner geworden sind. Da haben sie viel für sie studiert. Menschenfreundlich. Nichts dieser Art. Das, was wir in Lukas 1 hören, ist, dass der Himmel aufgegangen ist und dass die Barmherzigkeit bereits erwiesen hat, indem er eine Dame benutzt hat, um dieses Kind auf die Welt zu bringen, wo nachher die Barmherzigkeit in Person war. Der Heilige Geist wird auf dich kommen und du wirst dein Kind gebären. Ihr liebe Freunde, nochmal Freunde, liebe Leute, das ist für mich eine unendliche Freude, stille Freude, aber unendliche Freude, wenn ich sehe, wie sich Gott sich dieser Frau erbarmt hat. Diese Frau, die überhaupt keine Rolle spielte. Es war ein junges Mädchen, hatte überhaupt nichts zu bieten und so weiter. Müsst ihr euch mal vorstellen. Der hätte ja beim Hohepriester landen können. Der hätte bei Priester landen können. Da gab es Tausende. Prophet hätte er sein können. Nein, bei einer, die keine Name, also bescheiden war, klein und so weiter. Da entscheidet sich Gott, dass ein Kind geboren wird, wo die Erlösung der Welt bewerkstelligt wird. Alles, was verheißen war in Jesaja, das wird durch diesen Jesus geschehen. Also Jesus in Person. Das ist bereits schon mein zweiter Punkt. Und dann habe ich mich gefragt, was hast du, Herr Jesus, zu diesem Thema der ewigen Barmherzigkeit gesagt? Ich gehe immer von Jesus aus, weil ich einfach tief überzeugt bin, er ist unser Erlöser. Und er kam und er ist auferstanden, er ist verherrlicht und regiert jetzt in seiner Barmherzigkeit in der heutigen Welt. Jetzt kommt mein nächster Punkt. Der nächste Punkt ist, dass er, auch das ist euch bekannt, aber ich sage es nochmal, ich sage es klar und deutlich, dass er, wo er seine Hauptlehre für seine Jünger, für seine Nachfolger, für die Christen bringt, da ist sein erstes Wort überglücklich. Sind die Bettelarmen im Geiste, wie die Maria. überglücklich, wie die Gefangenen in Lenzburg. Überglücklich sind die Bettelarmen im Geiste. Ihnen gehört das ganze Himmelreich. Da müssen wir fast eine Stunde drüber meditieren, um die Bedeutung zu erforschen. Aber ich ahne, was er meint. Er sagt, gerade die Menschen, die nichts zu bieten haben, die kriegen das ganze Königreich. Die werden Gott erleben. Das ist unglaublich. Überglücklich sind die Bettelarmen im Geiste, die nichts zu bieten haben, die leere Hände haben. Und ich muss euch ehrlich sagen, so erlebe ich mich selber. Ich stehe hier da und ihr meint immer, der Kämmler ist ein wunderbarer Mann, wie der so auftritt. Aber ihr kennt nicht meine dunklen Stunden. Und die sind nicht einfach vor 10 Jahren gewesen. Es bin 81 geworden. Was habe ich einen Jammer manchmal über mich, dass ich noch so hinfällig und so komisch bin. Wenn die Jahreslosung heißt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist die Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da muss ich sagen, das ist zu mir gesagt. Immer wieder kommt diese Sorge, immer kommt dieses Misstrauen, immer wieder kommt, kann das wirklich stimmen? Hilft es wirklich? Also nochmal. Überglücklich. Danke, Herr. Das ist sein erstes öffentliches Wort und hat die gesamte Ethik im Neuen Bund darauf gegründet. Das muss wichtig sein. Matthäus 5, 6, 7 sind 3 Kapitel, wo alle über das Verhalten der Menschen handelt. Und das allererste Wort und ist das Fundament. Überglücklich. Überglücklich. Oh my goodness. Abigail, sowas macht mir Freude. Sag es einfach mal dir. Unglaubliche Freude. Überglücklich sind die, die nichts in den Händen haben. Die tun schon ihre Aufgabe, machen und so weiter. Aber was zählt schon im Leben? Weniges, weniges. Also, das ist jetzt in meiner Bemerkung, das ist mir wichtig. Und da kommen ja die Seligpreisungen. Und da kommt etwas Interessantes innerhalb der Seligpreisungen. Im Kapitel 5, Vers 6 spricht er dann, überglücklich sind, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Sie werden gesättigt werden, sie werden gefüttert werden, sie werden gemästet werden, steht da sogar. Der Begriff, der verwendet wird, wird in der Landwirtschaft verwendet, wenn man Gänse füttert für Weihnachten, damit sie dick werden, damit man gute Braten hat. Und zwar mit einem, ich bin ja auch vom Dorf aufgewachsen, hat man so einen Stock gehabt, hat man das innegestopft. Sie werden gemästet werden mit Gerechtigkeit, mit anderen Worten. Ich tue immer wieder mal Abigail aussprechen. Das ist mir so wichtig, dass ich immer wieder jemanden vor mir habe. Das heißt einfach, Dieter Kemmler, du kannst dich darauf verlassen. Du kannst dich darauf verlassen. So, mach deine Aufgabe, mach sie recht, sei treu, zuverlässig und so weiter. Aber dass du in der Beziehung mit Gott leben kannst, wo du dastehst, absolut rein und ohne Sünde und gerecht und im Frieden mit Gott, das tue ich, der Vater selber. Das ist so wichtig, Leute. Und da kommt ja interessant, die nächste Seligpreisung heißt dann, überglücklich sind die Barmherzigen. Also, weil ich diese Geschenk bekomme, kann ich barmherzig sein mit Menschen? Ist gar nicht so einfach. Aber das ist eine unglaubliche Basis, wo ich denn barmherzig sein kann. Und jetzt die große Überraschung. Ich merke schon wieder, ich muss mich kurz halten. Es fällt mir so viel ein. Das ist so wichtig. Anschließend heißt, überglücklich sind, die reinen Herzens sind. Die Barmherzigkeit reinigt mich. Wenn ich barmherzig, dann ist die Ego weg. Dann ist die Abhängigkeit von Gott da. Dann ist das Ego verschwunden. Überglücklich. Ach, ist das nicht wunderbar. Überglücklich sind, die rein im Herzen sind. Die Selbstsucht verschwindet mehr und mehr. Und jetzt kommt's. Sie werden Gott erfahren. Nicht erst in der Ewigkeit, jetzt schon. Wie oft habe ich das erlebt? Und Leute fragen mich, warum musst du denn am frühen Morgen auf den Weg? Ich erzähle noch, aber in meinem Zeugnis erzähle ich was. Warum musst du so früh gehen? Heute sage ich es ganz klar, ich kann Gott begegnen. Und heute wage ich das zu sagen, lange habe ich das nicht gesagt. Es hat so fromm gelungen. Aber es ist so. Heute Morgen bin ich wieder auf der Weg nach nicht einer guten Zeit. Ich bin momentan ein bisschen schwach. Aber ich war auf der Weg gegangen. Und innerhalb kurzer Zeit, im Geiste hörte ich seine Stimme, das und das. Hat mich ermutigt, hat mich ermutigt. Ach, ich kann euch sagen, der wird Gott erleben. Der wird Gott erfahren. Ich kann ihn sehr leiblich, aber im Geiste erfahren. Er macht mich fröhlich. Ich kann euch sagen, er macht den Menschen fröhlich, weil er ein Gott des Erbarmens ist. Ja. Und dann kommt natürlich die große Sache in 5 Vers 9. Überglücklich sind die Friedenstiften, denn die sind Söhne und Töchter Gottes. Also es hängt alles zusammen. Ich wollte eigentlich nur das kurz sagen, das ist mir jetzt wichtig gewesen in meiner Bemerkung, dass am Anfang der Bergpredigt die Barmherzigkeit steht. Überglücklich sind die Bettelarmen im Geiste. Ja? Überglücklich, denn sie werden das gesamte Königreich besitzen. Das heißt, Gott wird sich ihnen total zuwenden. Das ist mir wichtig. Das ist die Bemerkung, die ich jetzt machen wollte. Und jetzt kommt meine nächste Bemerkung. Da erinnere ich euch dran. Und wieder muss ich so bringen, dass ihr merkt, das ist etwas, was mit unserem Leben unmittelbar zu tun hat. Ich kann mich erinnern, dass ich etwa das letzte Mal oder das vorletzte Mal von diesem interessanten Phänomen berichtet habe, dass das Kämmerlein, die Schatzkammer, die Gerümpelkammer, jetzt hört gut zu, ist das Allerheiligste geworden im Neuen Bund. Das Allerheiligste ist nicht mehr im Tempel von Jerusalem, den gibt es nicht mehr, sondern Gott ist gegenwärtig nicht im Allerheiligsten beim Sühnethron, beim Hilasterion, sondern jetzt im Kämmerlein. Gott ist da gegenwärtig. Und da kann ich singen, ehrlich. Und ich tue das, es gehört zu meinen Liedern. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten. Da ist alles drin. Da ist alles drin. Ein Heiligtum. Ihr lieben Brüder und Schwestern, das wollen wir festhalten als ein Grund der Freude über Gottes Barmherzigkeit. Ich kann noch so viel Krust in meinem Zeug drin haben. Aber wenn ich, und das heißt nicht, ich muss in das Kämmerlein im Haus, ich kann rausgehen, aber es ist die Stille. Und jetzt muss ich doch so sagen, das käme eigentlich am Schluss, aber jetzt muss ich sagen, weil ich wieder einen dummen Unfall hatte, hat der Andreas, mein Sohn, sich meiner erbarmt und hat gesagt, Vater, ich muss mit dir ernsthaft reden. Und hat er gesagt, warum musst du morgen um 5 Uhr gehen? Du kannst auch später gehen. Und da haben wir gut miteinander geredet. So, so liebevoll. So, jetzt bin ich berührt. So liebevoll. Der ging extra früher weg von seiner Praxis, wo er viele Leute hatte in Wohlen. Papa, ich muss mit dir reden. Da sagt er, warum musst du so früh gehen? Kannst du auch später gehen? Dann habe ich zum Andreas gesagt, Andreas, ja, der Mama zuliebe mache ich das. Aber, er sagt, da sind mehr Leute unterwegs. Er sagt, das will ich nicht. Leute stören mich. Ich kann nicht auf Gott hören, wenn Betrieb um mich herum ist, wenn Velo in der Gegend sind, wenn Autos durch die Gegend fahren, Leute mit ihren Hunden spazieren laufen, ihre Hunde trainieren. Also zum Glück habe ich auch Humor, aber ist ja wirklich zum Piepen. Da steht einer dort, ist nur Nacht, da steht einer dort auf dem Trottwar, völlig 20, 30 Meter entfernt, der steht da mit seinem Hund stoisch still. Und was macht er? Er wartet auf mich. Er will seinem Hund lehren, dass er nicht einen Menschen beißt, wenn er an ihm vorbeilauft. Stell dir mal die Stille vor, die ich in meinem Kopf habe. Nicht nur einmal. Da muss ich immer sagen, ich gratuliere Ihnen. So eine feine Erziehung. Wenn mich der fragt, was machen denn Sie so früh? Dann sage ich, rede mit Gott. Das sage ich jetzt so. Aber jetzt muss ich euch nochmal sagen, na, Andreas sagt, das ist Geheimnis. Ich kann nicht am 6, 6:30 gehen. Da ist Betrieb. Da habe ich keine Stille. Nochmal, das Kämmerlein ist das Allerheiligste. Ich möchte euch wirklich da dazu immer wieder ermutigen. Wisst ihr, was denn im Allerheiligste ist? Jetzt kommt's. Da kommt der Gnadenthron. Da ist der Gnadenthron. Und wisst ihr, was wir beim Gnadenthron erhalten? Erbarmen und Gnade und nichts anderes. In all unseren Kleinigkeiten, wo wir so haben, wo es nicht klappt, wo es nicht funktioniert, bitte, da dürfen wir regelmäßig vor den Gnadenthron kommen. Das ist in meinem Innersten. Und da darf ich von ihm als dem Hohepriester, der auf dem Throne sitzt, da darf ich Erbarmen, das erste Wort, Erbarmen und Gnade erfahren. Und ich hoffe, ihr könnt das immer wieder bezeugen. Ich erlebe das. Ich lade euch ein, jetzt am zweiten Advent. Macht Gebrauch davon. Euer Allerheiligstes ist eure Kämmerlein. Ja. Kann auch hier beten, das ist ganz klar. Aber da, wo etwas passiert mit mir, und ich bezeuge es hier, ich habe es hundertfach erlebt, dass Gott mir dann wirklich zur Hilfe ist. Zur Hilfe, er ist gnädig und erbarmt mit mir. Also das ist mein nächster Punkt, wo ich vom Erbarmen habe reden wollen. Das ist wunderbar. Da haben wir drüber gesprochen. Ja, und jetzt noch ein vorletzter Punkt. Hier. Ha. Schaut mal, was ich hier habe. Lukas 6, 36. Jesus Christus spricht, sei barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ihr habt es vermutlich zum Teil auch schon gesehen. Das tut man jetzt verteilen und das könnt ihr gut verteilen bei Leuten, wo da drauf ansprechbar sind. Wieder muss ich staunen, weil barmherzig heißt, ich habe einfach Empathie mit Menschen, die es irgendwie nicht schaffen. Die irgendwie belastet sind. Und man versucht vorsichtig, nicht verurteilen, was liegt einem da so nahe. Aber jetzt ist mir das wichtig. Diese Stelle in Lukas 6, 36 ist die Parallele zu Matthäus 5, 48. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich wiederhole, weil das wichtig ist. Lukas 6, 36 sagt er, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und in der Parallelstelle sagt er, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Was heißt vollkommen sein? Jetzt kommt's, Leute. Wann sind wir vollkommen? Oh mein, wenn wir barmherzig sind. Und vollkommen, der Begriff heißt eigentlich, ihr seid erwachsen. Ihr seid Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel. Ihr nehmt euren Platz in der Familie Gottes ein und werdet barmherzig mit euren Mitmenschen. Ja. Also das ist mal ganz wichtig, dass man das hört. Alles aus dem Munde dieses Jesus, der die Barmherzigkeit in Person ist. Der revolutionär ist von oben und Barmherzigkeit in unsere Welt gebracht hat. Ach, ist das nicht wunderbar. Also nochmal, Lukas 36, nie vergessen, ist parallel zu Matthäus 5, 48, vollkommen sein heißt barmherzig sein. Und jetzt sage ich ein bisschen die dunkle Seite, die negative Seite. Wir sind dann am gottlosesten, wenn wir unbarmherzig sind. Unbarmherzig ist das Schlimmste. Ich kann nicht viel berichten von Erfahrungen der Unbarmherzigkeit, gewisse Formen von Unbarmherzigkeit, aber ich weiß, wie schlimm die Zeit ist, in der wir leben, wo Menschen unbarmherzig sind miteinander. Man schaue nur auf die Kriege an. Ist ja nur möglich, wo man unbarmherzig ist. Also das wollte ich jetzt nur sagen. Jetzt komme ich langsam sogar schon zum Schluss. Also ich habe gesagt, das ist nicht so eine große Predigt. Aber ich habe mich einfach gefreut. Jetzt kommt die interessante Erfahrung. Ich habe am Anfang ein Zeugnis gebracht vom Gefängnis in Lenzburg und jetzt bringe ich ein Zeugnis von Montag. Der Dieter Kemmler ist mal wieder früh am Morgen gestolpert und bös gestürzt. Und zwar morgens so um 6 Uhr rum, wo weit und breit kein Mensch war. Und ich hatte mir so die Schulter angeschlagen. Ich bin eine Mauer gestürzt, also es war Randstein. Und dann bin ich gestolpert und auf die Mauer, die da war, bin ich so gestürzt. Und ich laufe relativ zugig am Morgen, weil es kalt ist. Und da hat mich das so an die Mauer gehauen. Da bin ich runtergefallen. Kopf geschlagen. Zuerst war ich benommen, nicht bewusstlos, aber ich war so benommen. Und als ich so einigermaßen wieder zu mir kam, habe ich gesagt, das ist eine dumme Sache. Das ist ja gar nicht eine gute Sache. Und ich habe gemeint, sie gebrochen. Es war so schmerzhaft. So ist es halt. Ich habe das sonst noch nicht erlebt. Ich habe gedacht, das ist schon gebrochen. Und da lag ich eine Zeit lang. 3 Minuten, 4 Minuten. Niemand kam vorbei, weil eben niemand unterwegs ist. Aber jetzt kommt also 2 interessante Sachen. Ich sage es euch einfach, weil ihr meine Brüder und Schwestern seid. Ihr seid meine Familie. Da erzähle ich euch das. Genau gegenüber, das war Strottwar hier, dort Strottwar, das andere Strottwar, das Haus. Und wisst ihr, wer in dem Haus wohnt? Die Frau, die mich umgefahren hat vor einem Jahr. Das ist eine sehr betuchte Frau mit einem großen Haus. Da habe ich das bemerkt und habe gedacht, ah, es wäre schön, sie könnte jetzt das Fenster aufmachen und würde mich sehen. So bin ich dann immer noch, oder? Aber ist das nicht komisch? Bettina hat dann zu mir gesagt, das ist schwer, das ist ein schlechtes Omen. Was ich gemeint habe, weiß ich nicht, die haben sie auch nicht gefragt. Nein. Es musst du dir mal vorstellen, das ist ja ein großer Bezirk, wo ich laufe. Man kann ja überall irgendwie umstürzen, dass ich gerade da umstürze. Als ich das langsam verkraftet habe, dann hörte ich einen relativ zugigen Schritt auf mich zukommen. Und es war immer noch dunkel. Und dann, jetzt kommt das wunderbare Sache. Da kommt ein wunderbarer Mann zu mir, so deine Gestalt. Und er neigte sich zu mir runter und sagte, kann ich Ihnen helfen? Ich sage, natürlich, aufrichten. Das war gar nicht so einfach, weil es war sowas von schmerzhaft, sowas von schmerzhaft. Aber er hat es hingekriegt. Und er hat gesagt, ich laufe mit Ihnen heim, wo wohnen Sie? Ich sage, Stapferstraße. Ah, das ist ja nur eine Strecke. Und er sagt, ja, das machen wir, laufen wir. Ja, ich laufe mit Ihnen heim. Und er sagt, das ist ja ganz lieb von Ihnen. Sie haben ja wirklich andere Sachen. Denn seine Frau hatte zu... Die Engel, die Schutzengel sind tätig am frühen Morgen, sage ich jetzt. Die Frau dieses Mannes hat am Morgen, wie die Schweizer das üblich machen, die Fensterläden aufgemacht. Die machen den immer am Abend zu, damit es warm im Haus ist. Und am Morgen, wenn der Tag anfängt, machen sie ihre Läden auf. Und wie sie ihre Läden aufmacht, sieht sie da unten diesen Mann gekauert an der Mauer. Dann hat sie zum Mann gesagt, nichts wie runter, schau, was da los ist. Da bin ich mit ihm vielleicht 50 Meter gelaufen. Also ich bereite euch auf was Interessantes vor. Und nach 50 Metern habe ich gesagt, so Herr Müller, in dieser Zeit fand ich raus, dass er Herr Müller heißt. Dann habe ich gesagt, Herr Müller, Sie dürfen wirklich wieder heim. Sie merken, ich kann gut laufen, das ist alles bestens. Und dann ist er wieder heimgegangen und ich bin dann heimgelaufen. Und dann hatte ich, das ist jetzt nicht so Gegenstand meiner Diskussion und meiner Darstellung, doch möchte ich es erwähnen, dann war für mich natürlich die große Herausforderung, wie begegne ich meiner Frau? Ach du liebe Zeit. Und es war nicht einfach, liebe Leute. Da war nicht Erbarmen, oh du Armer. Aber ich muss dir gestehen, das stand da so raus, ich habe gemeint, es sei ausgekugelt oder was weiß ich, es hat böse ausgesehen. Aber was interessant ist, Notfall, bin ich in Notfall und da durfte meine Frau nicht bleiben und dann ist sie wieder heim und ich bin im Notfall geblieben. Und um 9 Uhr ruft der Herr Müller an und fragt, wie es mir geht. Aber das ist nicht der Höhepunkt. Jetzt kommt der Höhepunkt. Also der hat sich wirklich erkundigt, wie es dem Mann geht, der da so böse am Boden lag. Das ist ja schon ein Zeichen von Erbarmen. Und dann hat er meiner Frau gestanden, Achtung, dass er heimgerannt ist, sein Auto geholt hat und dann inkognito hinter mir die ganze Zeit hergefahren ist, um zu schauen, ob ich recht nach Hause komme. Wenn das nicht Erbarmen ist, wenn das nicht Güte ist im Leben von Menschen, der hat mich ja nicht gekannt, der hat mir nicht was Liebes tun wollen. Was will ich sagen? Er war nicht so ein Liebe, also ja, ich habe ihn nicht gekannt. Das hat mich tief beeindruckt. Und das ist mein Zeugnis. Gott hat Schutzengel. Der Schutzengel war dieser Mann, der Herr Müller, und hat das getan, dass er erst wieder sein Auto gekehrt hat, als er sah, dass ich einbog in unsere Einfahrt. Ich habe gedacht, ich muss euch das erzählen, weil das ist für mich eine Ermutigung. Sind wir barmherzig mit Menschen? Es gibt 100 verschiedene Möglichkeiten. Ein kleines Zeichen der Barmherzigkeit ist auch meine jüngste Enkelin. Die hat mir noch nie geschrieben, im ganzen Leben hat sie mir je geschrieben. Da kommt doch am Mittwoch eine schöne Postkarte, wunderbar. Druckschrift, 8 Jahre alt, Druckschrift. Lieber Gropa, ich hoffe, du bist bald wieder gesund. Auch das ist ein wunderbares Zeichen, oder? Also wenn sie immer schreiben würde, dann würde ich sagen, ja, das macht sie halt. Zum ersten Mal überhaupt gesehen, wie schön sie schreiben kann. Worauf ihr natürlich einen feinen Brief geschrieben habt, geschrieben und sogar ein Gedicht gemacht. Und dann gesagt, Julia, dir mache ich natürlich auch ein Gedicht. Und habe mich herzlich bei ihr bedankt. So, ich bin am Ende meiner Darstellung von die Freude über das Erbarmen Gottes. Gott ist gnädig, barmherzig mit uns. Und ich habe als Lied von Jochen Klepper, an Jochen Klepper zum Abschluss gedacht, das möchte ich vorlesen. Jochen Klepper ist ja, denn mit dem müsst ihr euch einmal beschäftigen. Jochen Klepper hat wunderbare Lieder gemacht mit einem ganz besonderen Schicksal, denn er hat sich ja im Dritten Reich, könnt ihr mal im Google nachschauen, ist absolut beeindruckend, hat wunderbare Lieder, die wir im Gesangbuch drin haben, hat wunderbare Lieder gedichtet. Und der hat eine jüdische Frau und die Tochter. Und dann wollte er schauen, dass im Jahre 1944 die Tochter ins Ausland kann. Und das ist nicht gelungen, hat alles in Bewegung gesetzt. Feiner Mann, Theologe gewesen, müsst wirklich nachschauen. Das ist eine ganz bewegende Schicksalssache. Und dann war er im Krieg, er hat seinen Dienst getan im Krieg. Und da wurde er dienstuntauglich erklärt, weil er eine jüdische Frau hat. Da kam er nach Hause. Da kam der Stellungsbefehl nach Auschwitz für seine Frau. So was ist möglich. Die wollten die Frau nach Auschwitz befördern, weil sie Jüdin war. Unbarmherzig. Und so ist es in dem Krieg, in den vielen Kriegen, die wir hören. Sehen wir doch barmherzig. Was macht denn der Jochen Klepper und seine Frau und seine Tochter? Am Tag, bevor sie sie abholt, nehmen sie sich selber. Also ihr müsst das lesen, aber ich möchte euch jetzt ein Lied vorlesen von ihm, das meiner Frau und mir viel bedeutet. Das sind alles im reformierten Gesangbuch, sind diese Lieder drin. Aber jetzt müsst ihr mal schön hören, wie der da dichtet hat. So, es sind 5 Strophen. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüllt nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf. Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten Lauf von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschen Leid und Schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Letzte Strophe. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Amen.